Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine werden an diesem Wochenende in Berlin fortgesetzt. Dazu soll der US-Sondergesandte Witkoff mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen. Bundeskanzler Merz machte beim CSU-Parteitag deutlich, der Konflikt sei wichtiger als manch innenpolitisches Thema.
Wir werden eines Tages nicht danach gefragt. Und ich sage das hier ganz offen und ehrlich, liebe Freundinnen und Freunde, ob wir die Haltelinie in der deutschen Rentenversicherung für ein Jahr weniger oder ein Jahr länger gehalten haben. Wir werden danach gefragt, ob wir unseren Beitrag geleistet haben, und zwar den maximalen Beitrag, den wir leisten konnten, zum Erhalt von Freiheit und Frieden, einer offenen Gesellschaft, einer marktwirtschaftlichen Ordnung mitten in Europa.
Bundeskanzler Merz spricht vom deutschen Beitrag. Matthias Theiss in Berlin. Was genau könnte dieser Beitrag denn sein mit Blick auf die Ukraine-Gespräche morgen und übermorgen in Berlin?
Nun, zum deutschen Beitrag heißt es erstmal nur kurz und knapp, man unterstütze die anstehenden Gespräche mit Logistik und helfe auch mit Räumlichkeiten. Ansonsten aber hält man sich hier in Berlin heute extrem bedeckt. Eigentlich hieß es, dass am Sonntag erstmal auf der Ebene der Berater verhandelt werde, unter anderem mit dem US-Sondergesandten Witkoff. Wir hören aber, dass auch der ukrainische Präsident Zelensky schon morgen nach Berlin kommen könnte. Offiziell ist bisher aber nur bestätigt, dass Zelensky und Kanzler Merz am Montag in die Gespräche einsteigen. Ja, und was ein mögliches Ergebnis der Verhandlungen angeht, da will hier keiner die Erwartungen zu hoch schrauben. Zwar mache die US-Seite weiter enormen Druck, aber die Bundesregierung steht weiter an der Seite der Ukraine. Und selbst wenn es am Ende ein Ergebnis geben sollte, das habe die Vergangenheit ja schon gezeigt, hieße das noch lange nicht, dass Russland es auch akzeptieren werde.
Danke, Matthias Theiss in Berlin. Damit weiter zu Kerstin Klein in Washington. Mit welcher Marschroute wird der US-Sondergesandte Witkoff zu den Gesprächen kommen?
Der dürfte den Druck auf die Ukraine weiter erhöhen, vor allen Dingen mit Blick auf die Frage von Gebietsabtretungen. Und er wird kommen vor dem Hintergrund einer wachsenden Ungeduld seines Präsidenten. In einem Interview, da zeigte sich Trump die Woche sichtlich frustriert mit den Europäern, mit der Ukraine und sagte zum Beispiel in Richtung Zelensky, Zitat, der müsse sich zusammenreißen und anfangen, Dinge zu akzeptieren. Und ähnlich klingt es auch in der nationalen Sicherheitsstrategie. Da heißt es, die Europäer hätten unrealistische Erwartungen an den Krieg. Das heißt, der Druck, der dürfte steigen. Und das alles, ohne dass klar ist, was die USA im Gegenzug für Gebietsabtretungen an Sicherheitsgarantien bereit sind, der Ukraine zu geben.
Danke, Kerstin Klein nach Washington. Noch einmal zurück zum CSU-Parteitag. Dort war Bundeskanzler Merz in seiner Rede auf die Ukraine eingegangen. Er betonte aber auch den großen Reformbedarf in Deutschland. Dazu seien Veränderungen notwendig, die auch unbeliebt seien, von denen die Menschen aber überzeugt werden müssen. Das brauche Geduld. Letztlich gäbe es derzeit keine bessere Regierung als die von Union und SPD, so Merz.
Auftritt Bundeskanzler, der Empfang bei der Schwesterpartei freundlich bis herzlich. Merz Rede ernst. Die veränderte Weltlage, der Druck auf die liberale Demokratie von innen und außen. Seine Botschaft, wir müssen das hinbekommen. Doch er dämpft die Erwartungen auf rasche Veränderungen, die er selbst zum Amtsantritt versprochen hatte. Jetzt wirbt er um Geduld.
Das Haus Bundesrepublik Deutschland, das muss nicht neu gebaut werden. Das Fundament ist stabil. Aber es muss von Grund auf modernisiert und saniert werden. Und diese Aufgabe, die ist nicht in wenigen Tagen oder Wochen zu lösen.
Geduld ja, aber einige hier sehen die Regierung in der Pflicht.
Es wurde schon vieles erreicht, nur sehen es die Leute nicht. Und das muss die Bundesregierung besser rüberbringen.
Ja, wir müssen definitiv besser kommunizieren und es muss jetzt halt wirklich was passieren, nicht nur geredet werden.
Für Merz ist es die feste Absicht zu zeigen, dass man in der politischen Mitte des Landes Probleme lösen könne. Mit der SPD aktuell gäbe es keine bessere Regierung.
Wir werden das mit diesen Sozialdemokraten machen Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden es auch mit diesen Sozialdemokraten, wir mit denen und die mit uns, hinbekommen.
Die CSU jedenfalls signalisiert heute erneut Rückendeckung. Es war kein Parteitag der Jubelstürme, auch keiner der großen Diskussionen und Kontroversen. Die CSU mit ihrem Parteivorsitzenden Söder will die prägende Kraft in Bayern bleiben und auch in der Bundespolitik ein gewichtiges Wort mitreden. Mit Selbstvergewisserung setzen sie hier fest auf den Erfolg der schwarz-roten Koalition bei den anstehenden Reformen.
Künstliche Intelligenz bestimmt inzwischen viele Bereiche in unserem Alltag. Die KI-Branche boomt, es werden Milliarden in Forschung und Entwicklung gesteckt. Doch nicht jedes Unternehmen kann seine Investitionen schnell in Gewinne umsetzen. Bei Anlegern wächst deshalb die Sorge, dass der KI-Hype an den Börsen schon bald vorbei sein könnte.
Hier wird er sichtbar, der KI-Boom. Durch den Bau zahlreicher neuer Rechenzentren, sowie hier bei Frankfurt am Main. KI-Anwendungen haben einen enormen Bedarf an Rechenleistungen und schnellen Netzen. Das kostet Milliarden. Nur ein Grund, weshalb künstliche Intelligenz zumindest derzeit nicht rentabel ist.
Auch für die Entwicklung, für die Forschung. Und da geht unwahrscheinlich viel Geld drauf. Und weil so viel Geld drauf geht, bleibt sehr wenig übrig. Deshalb gibt es quasi keinen Gewinn oder überhaupt keinen Gewinn.
Auch an den Börsen ist der KI-Boom sichtbar in Form von fast schwindelerregenden Kursen. Chiphersteller Nvidia, der ebenfalls vom Hype um die künstliche Intelligenz profitiert, steigerte seinen Gewinn in den vergangenen 10 Jahren um rund 25.000%. Das befördert die Angst vor einer KI-Blase, die bald platzen könnte.
Jetzt schon von einer Blase zu sprechen, ist verfrüht in meinen Augen. Dass es einmal zu einer Korrektur kommen kann, definitiv. Ich glaube, da ist viel Fantasie, viel Geld natürlich im Markt. Vielleicht auch das eine oder andere dumme Geld, was natürlich schnell auf solche Entwicklungen aufspringen möchte. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist dieser Trend in Ordnung, ist auch dieses Wachstum nach wie vor gerechtfertigt.
Denn für viele Unternehmen, Nutzerinnen und Nutzer ist KI im Alltag nicht mehr wegzudenken. Der Hype an der Börse könnte also noch weitergehen.
Belarus hat 123 politische Gefangene freigelassen, darunter die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova und den Friedensnobelpreisträger Ales Bialyatsky. Damit reagierte der autoritär regierende Präsident Lukaschenko offenbar auf Vermittlungsbemühungen der USA. Sie hatten ihre Wirtschaftssanktionen gegen Belarus gelockert. Unter anderem hoben sie Einfuhrbeschränkungen für Kali auf, einen wesentlichen Exportartikel des Landes.
Wiedersehen nach mehr als 5 Jahren. Maria Kolesnikova umarmt ihren früheren Chef. 2020 hatte sie den Präsidentschaftswahlkampf von Viktor Babariko geleitet. Nach seiner Festnahme wurde sie selbst zur Symbolfigur des Protests gegen das Lukaschenko-Regime. Bis man auch sie wegsperrte, nun sind beide wieder frei. Das ist ein großes Glück, den allerersten Sonnenuntergang in Freiheit zu sehen. Und der ist so wunderschön. Aber ich denke auch an all die, die noch nicht frei sind. 123 Gefangene aus Belarus kamen heute frei, wurden in die Ukraine und nach Litauen gebracht. Vermittelt hat das Ganze der amerikanische Sondergesandte John Cole. 2 Tage lang, hieß es heute, hätten der belarussische Staatschef Lukaschenko und Cole miteinander verhandelt. Wir, die Vereinigten Staaten, werden auf Anweisung von Präsident Trump die Sanktionen auf belarussische Kaliumproduktion aufheben. Und wir werden weiter diskutieren. Und wenn wir unsere Beziehungen weiter normalisieren werden, werden wir mehr Sanktionen aufheben. Dass Lukaschenko einige seiner bekanntesten und wichtigsten politischen Gegner freilässt, zeigt, wie drängend die wirtschaftlichen Probleme im Land offenbar sind. Der Kaliumexport könnte sie lindern. Auch der Friedensnobelpreisträger Ales Bialyatsky kam heute frei, auch er überglücklich. Den Nobelpreis sieht er auch als Auftrag, deshalb werde er sich weiter für die Freiheit in seinem Land einsetzen.
Und damit zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Dem FC St. Pauli ist im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger gewannen das Kellerduell gegen Heidenheim mit 2:1.
Martin Karls lässt die Muskeln spielen und ist der Mann des Tages beim FC St. Pauli. Die Hamburger in Braun-Weiß im Kellerderby gegen Heidenheim erzielt Karls das 1:0 für die Gastgeber nach 35 Minuten. Erstes Bundesligator für den Niederländer, die Führung verdient. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann rot für Hamburgs Verteidiger Smith. Dieses Vergehen kurz hinter der Mittellinie wird als Notbremse ausgelegt, umstritten. St. Pauli im zweiten Abschnitt also in Unterzahl. Aber mit diesem Konter nach 53 Minuten. Erneut ist es Martin Kaas, der trifft 2:0, Doppelpack in diesem wichtigen Spiel für Kaas. Doch die Gäste erhöhen den Druck anschließend. Der zur Pause eingewechselte Schimmer auf Piringer nur noch 2:1 nach 64 Minuten. Mehr aber gelingt den am Ende restlos bedienten Gästen nicht. Heidenheim verliert das Kellerduell in Hamburg.
Es war nicht der Tag des Hamburger SV, weil die TSG Hoffenheim unter anderem auch sehr effektiv war. Schon nach 8 Minuten gehen die in Blau spielenden Kraichgauer durch Prömel in Führung. Die Defensive des HSV völlig ohne Zuordnung. Nach einer guten halben Stunde ist es Ozan Kabak, der dann verdient auf 2:0 erhöht. Die Gäste, unterstützt von 15.000 Fans, beschränken sich weitestgehend aufs Kontern. Hoffenheim spielt Fußball und ist effizient. Tim Lemperle in der 65. Minute mit dem 3:0. Und nur 7 Minuten später stellt Fisnik Aslani auch noch auf 4:0. Auch hier ist die Hamburger Abwehr nicht nah genug dran. Kurz vor Ende ist es dann noch Rayan Philipp, der Ergebniskosmetik betreibt. Der Anschlusstreffer zum 4:1. In der Nachspielzeit verursacht Bürcher einen Handelfmeter für Hamburg. Aber Philipp rutscht weg und so gewinnt Hoffenheim unterm Strich verdient mit 4:1.
Die weiteren Ergebnisse: Frankfurt, Augsburg 1:0, Mönchengladbach, Wolfsburg 1:3. In der Partie Leverkusen gegen Köln steht es kurz vor Schluss 2:0. Bereits gestern gewann Union Berlin gegen Leipzig mit 3:1. Morgen dann noch 3 Partien. Freiburg empfängt Dortmund, Bayern gegen Mainz und Bremen hat Stuttgart zu Gast. Die Tabelle: Die Bayern sind weiterhin Tabellenführer vor Leipzig und Dortmund. Hoffenheim verbessert sich auf Platz 4, Frankfurt ist 5. In der Abstiegszone St. Pauli, jetzt vor Heidenheim und Schlusslicht Mainz.
Emma Eicher gewinnt die zweite Abfahrt der Frauen in St. Moritz. Nach ihrem gestrigen 5. Platz an selber Stelle hat sie die dortigen Schwächen analysiert und verbessert. Mit unglaublich viel Gefühl, aber auch der nötigen Konsequenz rast sie heute über die Corvillia und lässt die Top-Favoritinnen hinter sich. Es ist Emma Eichers 3. Weltcupsieg insgesamt. Die wellige, schwierige Piste fordert alle. Selbst Lindsay Vonn bleibt nicht fehlerfrei. Zwar übernimmt sie zunächst die Spitzenposition, muss sich am Ende aber der direkt nach ihr gestarteten Emma Eicher geschlagen geben. Auf Platz 3 Sofia Goggia.
Südlich von Paris können die Menschen jetzt auch mit der Seilbahn Richtung Stadt pendeln. Mit 4,5 Kilometern Strecke ist das neue Verkehrsmittel die längste städtische Seilbahn in Europa. In 18 Minuten erreichen die Fahrgäste das Pariser Metronetz. Mit dem Bus dauert es mehr als doppelt so lange. Pro Tag werden 11.000 Fahrgäste erwartet. Und hier noch die Lottozahlen: 6, 11, 21, 32, 37, 45, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und hier die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. Dezember.
Das Hoch mit Zentrum bei Kroatien bestimmt unser Wetter. Heute Nacht ist es in der Nordhälfte teilweise aufgelockert, sonst meist dicht bewölkt oder neblig. Örtlich kann es mal nieseln. Morgen bleibt es oft bedeckt oder neblig trüb. Sonnenschein gibt es vor allem in den südlichen Hochlagen und auf den Nordseiten der Mittelgebirge. Heute Nacht meist 7 bis 0, in den Alpentälern bis zu minus 4 Grad. Morgen Höchstwerte von 2 Grad bei Nebel im Südosten bis 11 Grad am Niederrhein. Am Montag bleibt es in den Niederungen im Süden und in der Mitte oft neblig trüb, im Norden noch länger bewölkt, sonst scheint häufiger die Sonne. Etwas Regen fällt am Dienstag im Westen, am Mittwoch im Nordwesten, sonst ist es neben Wolken und Nebel oft sonnig.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr schaut Jessie Wellmer darauf, wie es der belarussischen Oppositionellen Kolesnikova nach ihrer Freilassung geht. Außerdem Seilbahn statt Metro, unterwegs mit der neuen Attraktion im Pariser Nahverkehr. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.